Einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön, dass du heute hier bist. Und wie schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wisst ihr, ich habe mich schon oft gefragt, ab wann ist man eigentlich erwachsen? Ist es wirklich der 18. Geburtstag? Oder ist es ab da, wo man selber Wäsche waschen kann? Ist es der erste eigene Mietvertrag, die erste Steuererklärung? Oder ist es der Moment, in dem man merkt, dass man sich wirklich über gute Tupperdosen freut? Oder im Freundeskreis über Staubsauger diskutiert? Und als Schwangere frage ich mich, ja, ist man automatisch erwachsen, nur weil man selber ein Kind bekommt? Oder merkt man dann erst recht, dass man eigentlich noch nichts verstanden hat vom Leben? Erwachsen werden ist schon so eine komische Sache, finde ich, die wir alle irgendwie erleben. Sie gehört irgendwie dazu. Und tatsächlich gibt es ja nicht diesen einen Punkt. Es ist ja nicht ein Schalter, sondern ein Prozess. Ein Prozess des Lernens, des Wachsens, des Loslösens, des Schmerzes, der Unsicherheit, der Verantwortung. Und ich weiß noch, als ich nach dem Abi ausgezogen bin, da wusste meine Mama ganz genau, dass es der richtige Schritt war. Wir wussten beide, dass es dran ist, alles gut. Und trotzdem war dieser Schmerz da, dieser Schmerz des Erwachsenwerdens, dieser Schmerz des Loslassens. Erwachsen werden ist ein Prozess, den du und ich durchleben. Und ich glaube, auch im Glauben ist es so. Nur im Glauben passiert es oft noch viel unbewusster. Aber die meisten von uns werden irgendwann mit 50 nicht mehr so glauben wie mit 16. Und das ist normal. Das ist gut so. Aber ich merke, dass wir darüber reden sollten, dass wir das reflektieren müssen. Weil wir uns oft gar nicht bewusst sind, wo wir stehen. Und denn wenn wir ehrlich sind, nur weil du älter wirst, heißt es nicht, dass du reifer wirst. Und ich glaube besonders im Glauben. Du kannst jahrzehntelang in eine Gemeinde gehen und trotzdem im Glauben in den Kinderschuhen stecken. Und so will ich euch heute auf den Beginn vielleicht einer Reise mitnehmen zu einem Thema, das mich jetzt schon einige Jahre, aber in den letzten Monaten noch mehr beschäftigt. Und das Stichwort heißt Mündigkeit. Und Mündigkeit hat etwas mit Erwachsenwerden zu tun. Und wir gucken uns heute mal an, was bedeutet das im geistlichen, im biblischen Sinne. Geistliche Mündigkeit. Schlagt gerne mit mir auf oder ihr könnt es auch gleich an der Leinwand verfolgen. Galater Kapitel 4 und ich lese die Verse 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Was für ein Text. Ich finde, jeder Satz könnte eine eigene Predigt wert sein. Aber lass uns gerne hineinschauen, was Paulus hier sagt. Er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Galatien und man merkt sehr schnell im Kontext, dass er unzufrieden ist. Paulus ist unzufrieden mit einigen Umständen in dieser Gemeinde. Er hat ihnen doch den Glauben gelehrt. Ja, sie haben doch die Freiheit in Christus geschmeckt. Aber irgendwie verfallen sie immer wieder in Gesetzlichkeit. Und ich muss sagen, der Galaterbrief hat es auf jeden Fall in sich. Paulus zeigt die Missstände in dieser Gemeinde sehr deutlich auf. Und ich finde es so spannend, weil er betont, durch Jesus ist doch was passiert. Da ist doch ein Paradigmenwechsel schon geschehen, ihr wisst es doch. Oh, und doch verfallt ihr immer wieder in diese alten Muster zurück. Und er wünscht sich so sehr, dass sie lernen, sich dementsprechend zu verhalten. Und da in diesem Kontext, da kommt jetzt unser Bibeltext. Und im Grunde genommen sagt unser Bibeltext, ey, ihr seid doch Erben. Warum verhaltet ihr euch immer noch wie Sklaven? Ihr seid doch erwachsen. Warum verhaltet ihr euch wie unmündige Kinder? Habt ihr denn immer noch nicht verstanden, wer ihr in Christus seid? In diesem Text, da stecken für mich so drei Aspekte von geistlicher Mündigkeit drin, auf die ich gerne eingehen möchte. Und Paulus beginnt mit der Freiheit. Er beschreibt nämlich den unmündigen Erben als jemanden, der nicht frei ist. Er untersteht seinen Vormündern und Verwaltern. Und der Unmündige ist versklavt, und da heißt es im Text, unter den Elementen der Welt. Spannende Bezeichnung, so heißt es da. Und ich frage dich und mich, ja, was versklavt dich? Die Bibel sagt uns, die Sünde versklavt uns. Die Sünde kann man auch vielleicht definieren als Trennung von Gott. Und ich frage dich, was trennt dich von Gott? Und wenn wir ehrlich sind, wie schnell nehmen uns Sachen gefangen? Im Hamsterrad zwischen Arbeit und unendlichen To-Do-Listen, von A nach B hetzen, uns auf Social Media totscrollen, Leistungsdruck, der ständige Vergleich mit anderen, der Neid, Konsum im Übermaß, ja wirklich nur noch eine Folge, dann gehe ich schlafen. Sucht nach mehr und mehr, Pornografie, Konsum, Sucht, Abhängigkeiten, Ängste, Depression, deine Familie, dein dysfunktionales System, deine Geschichte. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, aber ich merke, wie schnell sind wir unfrei. Wie schnell lassen wir uns von all dem versklaven. Und dann kommt dieses Bild vom Vormund. Und ich finde das irgendwie ein krasses Bild, aber ich glaube, dass er im Glauben tatsächlich zutrifft. Denn irgendwie kommen wir ja zum Glauben, auch durch andere und durch, ja, vielleicht so eine Art Vormund. Jemand, der für einen da ist. Und das hat ja auch seinen Platz. Als Unmündige, da brauchst du ja so eine Art geistliche Daueraufsicht. Du brauchst einen Vormund, der dir sagt, wie du glauben sollst. Aber dann denke ich mir, krass, wie schnell machen wir uns unseren Glauben von anderen abhängig. Von Menschen, von Predigern, von dem neuesten YouTube-Video, von Gemeindestrukturen, von Gebäuden. Aber diese Abhängigkeit bedeutet Unmündigkeit. Und der unmündige Glaube, der funktioniert nur, wenn alles genauso ist, wie ich das will. Wie ich das kenne vielleicht. Wenn alles so passt. Aber das ist ja das Spannende, dass Paulus sagt, in Christus bist du nicht mehr Sklave. Jesus hat dich losgekauft am Kreuz. Er hat dich nicht nur ein bisschen oder nur halb losgekauft, er hat dich ganz frei gemacht. Er hat uns einen neuen Weg zu Gott, dem Vater, gezeigt. Und ja, das ist eine große Veränderung auch in der Bibel. Ja, weil er hat uns mündig gemacht. Durch ihn sind du und ich fähig, selbst zu hören, selbst zu ringen, selbst zu entscheiden. Und versteht mich nicht falsch, es heißt nicht, dass du keine Gemeinschaft brauchst. Im Gegenteil. Aber es bedeutet Befreiung von geistlicher Abhängigkeit. Abhängigkeit von anderen, die dir sagen, ja, was richtig und falsch ist. Es bedeutet Vertrauen, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und ich frage mich das manchmal, glaubst du daran, dass der Heilige Geist wirklich in dir wohnt und dass Jesus dir echte Freiheit schenkt? Und dann frage ich mich, okay, leben wir auch als Befreite? Und jetzt kommt das Entscheidende im Text, wodurch ist denn Freiheit möglich? Was ist denn im Text das Gegenteil von versklavt sein? Und da heißt es in Vers 4, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das Gegenteil von Sklaverei ist Adoption. Mündigkeit beginnt nicht mit deinem Tun, sondern mit deiner Identität. In Christus bist du nicht mehr Knecht. Du bist Sohn. Du bist Tochter. Geistliche Mündigkeit beginnt damit, dass ich weiß, wer ich bin und zu wem ich gehöre. Du und ich, wir haben Zugang zu Gott, dem Vater, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Zu demselben Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Was für eine unglaubliche Erkenntnis. Nur ich frage mich, leben wir auch so? Leben wir auch so? Paulus macht immer wieder deutlich, wenn du denkst, okay, ja, ich verhalte mich richtig, alles so nach dem Gesetz, damit ich auch dazugehöre, ja, um dazuzugehören. Dann sagt er, das ist schlicht und einfach die falsche Reihenfolge. Du gehörst dazu, ich gehöre dazu, deshalb verhalte ich mich. Nicht andersrum. Du bist Tochter Gottes. Bei ihm gibt es keine zweite Reihe, keine Nebenrollen. Wie man oft so schön sagt, ja, Gott hat keine Enkelkinder. Du bist befreit. Weil du Christus kennst, weil du in ihm eine neue Identität hast. Und das ist deine Berufung, in erster Linie Sohn oder Tochter zu sein. Und in der Psychologie, da gibt es die sogenannte Labeling Theory. Und ich finde diese Theorie spannend. Sie besagt, dass Menschen aufgrund der ihnen von der Gesellschaft zugeschriebenen Etiketten zu negativem Verhalten verleitet werden. Also in der Kriminalpsychologie, ja, hat man beobachtet, dass Menschen, die sich kriminell schon mal verhalten haben, ja, dass sie so als Krimineller eingestuft werden, abgestempelt werden, dass sie tatsächlich infolgedessen, auch der Stigmatisierung, dass sie wirklich weiter in die Kriminalität rutschen. Das Label, was der Mensch bekommt, beeinflusst sein Verhalten. Und als ich davon gehört habe, dachte ich, hey, krass, wie können wir das auch zum Positiven nutzen? Wie nutzt Gott das in der Bibel? Die Bibel ist voll von Texten und besonders bei Paulus, ja, die uns unsere Identität zusprechen. Die sagen, du bist Kind Gottes. Und die Frage ist, wie bewusst ist uns das und wie verändert es dein Leben? Die zwei Sachen, geistlich mündig werden wir, sind wir, erstens aus der Freiheit, die Christus uns schenkt, die zweitens aus unserer Identität, aus der Kindschaft kommt. Und daraus ergibt sich dann der dritte Punkt in Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Und wenn Sohn, dann Erbe durch Gott. Es geht noch tiefer als das. Als Tochter bist du Erbin. Was für ein Privileg. Aber ein Erbe ist nicht nur privilegiert, sondern trägt auch Verantwortung. Und im biblischen Sinne wirklich Verantwortung für seine Familie, für seinen Vater, denn er repräsentiert, der Erbe repräsentiert den Vater. Geistliche Mündigkeit bedeutet, ich verstehe mich nicht nur als Versorgte, sondern als Mitverantwortliche. Ich bin nicht nur Empfängerin, sondern Mitarbeiterin. Denn ich bin als Erbin beauftragt, mit dem Erbe verantwortungsvoll umzugehen. Und jetzt ist natürlich das Spannende, ja, was ist denn das Erbe, das wir bekommen? Und da könnte man jetzt vielleicht verschiedene biblische Definitionen anbringen, aber hier in dem Text, wenn ich das lese, dann bringt Paulus einen spannenden Satz. Ich sage schon mal vorab, es ist kein Geld. Ja? Du bekommst nicht wirklich viel Einfluss oder einen besonderen religiösen Titel. Aber Paulus sagt diesen einen Satz. Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Und ich habe mir gedacht, was ist das eigentlich? Das ist doch das größte Erbe überhaupt. Wir erben Gottes Gegenwart. Nicht nur Sabbat, nicht nur im Gottesdienst, nicht im Tempel oder durch Priester vermittelt, sondern in dein und mein Herz, mitten im Alltag. Und mit diesem Erbe kommt all das, was Jesus uns verspricht, zuspricht, ja, Vergebung, Annahme, Identität, Zugang zum Vater. Ja, wir erben einen neuen Namen, eine Familie im Glauben, eine ewige Zukunft. Und wie gesagt, wir erben eine Mission, die Verantwortung für das, was uns anvertraut wurde. Geistliche Mündigkeit fragt nicht, ja, was bekomme ich denn als Erbe, ja? Was kriege ich? Sondern sie fragt, was kann ich denn einbringen? Sie jammert nicht, sie gestaltet mit. Sie weiß, dass sie Teil von etwas Größerem ist. Das verändert alles. Wie ich rede, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich auf Konflikte reagiere und wie ich auch mit anpacke. Ihr Lieben, morgen feiern wir als Gesellschaft den Weltfrauentag. Und egal, ob du das sinnvoll findest oder nicht, ich kann dir sagen, eine Sache, die ich daran liebe, ist mich zu erinnern, welche unglaubliche Frauen Verantwortung übernommen haben und den Lauf der Weltgeschichte geprägt und verändert haben. Oft im ganz Kleinen. Im Alltäglichen vielleicht, da, wo man nicht immer alles sieht. Aber ich habe so eine tiefe Dankbarkeit, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie es ist, seinen Mann um Erlaubnis zu fragen, zu arbeiten. Dass ich nicht weiß, wie es ist, nicht wählen zu können. Oder Zugang zu Bildung zu bekommen. Und ich weiß, der Weg ist noch lang, noch sehr lang, bis alle Frauen weltweit das erleben können. Und doch will ich einfach dankbar sein. Dankbar sein, dass ich so leben kann, wie ich das tue. Dass ich als Pastorin so arbeiten kann, wie ich das tue. Weil viele Frauen vor mir den Weg geebnet haben. Ja, wie viele Frauen haben den Lauf der Weltgeschichte verändert. Ich habe schon mal eine Predigt darüber gehalten. Nur ein paar Namen, die ich so cool finde. Emmeline Pankhurst, Simone de Beauvoir, Marie Curie, Rosa Parks. Oder zum Beispiel Clara Zetkin, eine Deutsche, die dafür gekämpft hat, für das Erwerbsrecht, für das Recht auf Erwerbstätigkeit von Frauen. Und das sind so große Namen, ja, und wie viel dankbarer bin ich für all die Namen, die ich nicht kenne. Für all die Mütter, die in ihrem kleinen Alltag den Weg für ihre Töchter und Enkelinnen und Urenkelinnen geebnet haben. Weil sie verstanden haben, dass sie in dem Moment eine Verantwortung tragen. Und wisst ihr, in der Bibel, da gibt es so viele Frauen, die mich wirklich faszinieren. Aber über eine möchte ich gerne sprechen, weil ich in ihr eine Mündigkeit entdecke, die irgendwie allen herum, um sie herum ein bisschen gefehlt hat. Es ist die Zeit der Richter. Altes Testament vor sehr, sehr langer Zeit. Das Volk Israel ist in einer Abwärtsspirale wirklich gefangen, geistlicher Abfall. In Richter 21, Vers 25, da heißt es, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und wenn man das Buch Richter liest, dann entdeckt man sehr schnell das Muster. Ja? Die Israeliten tun, was böse war in den Augen des Herrn. Sie beten andere Götzen an, sie wenden sich ab. Was passiert? Sie werden unterdrückt von einem anderen Volk oder einem König. Und nach sehr vielen Jahren des Leids und des Jammerns erinnern sie sich, warte mal, da war doch jemand. Und sie rufen Gott, sie rufen den Herrn an, sie bitten um Hilfe und Gott sendet ihnen einen Richter, einen Retter, der ihnen hilft. Und für ein paar Jahre ist Frieden im Land, bis der Kreislauf wieder von vorne losgeht. Es ist wirklich eine verrückte Zeit. Es ist mehr als politische Instabilität, es ist wirklich geistliche Orientierungslosigkeit. Es ist eine jammernde Generation, ein müdes Volk. Die wissen, wie man klagt, aber auch irgendwie nicht so, wie man konsequent ist. Mitten hinein in diese Zeit lesen wir in Richter 4, Vers 4. Deborah aber, eine Prophetin, die Frau des Lapidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Und das finde ich so spannend. In einem Buch, wo nur Männer richten, in einer patriarchalischen Gesellschaft, ist Deborah einfach da. Sie wird auch gar nicht erklärt, gerechtfertigt, keine Einleitung. Deborah, eine Prophetin und Richterin. Vers 5 heißt es ja, sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim und die Söhne Israel gingen zu ihr hinaus zum Gericht. Sie sitzt da als geistliche Leiterin dieses Volkes. Sie ist ansprechbar, sie weiß, was sie tut, wozu sie berufen ist. Aber vor allem merken wir in dem Text, sie weiß, wer ihr Gott ist. Denn sie ist diejenige, die das Volk sozusagen wieder daran erinnert. Ja, sie redet mit Barak und sagt, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten? Und ich werde jetzt nicht im Detail auf die ganze Geschichte eingehen, aber es ist so spannend zu sehen, ja, da sind die Söhne Israels, ja, die kräftigen Männer, die seit 20 Jahren unterdrückt werden. Und die zum Herrn um Hilfe schreien. Sie jammern, aber tun nichts. Und da kommt auf einmal Deborah und übernimmt in einer Klarheit die Verantwortung für dieses Volk. Und sie befiehlt, loszugehen. Und dann kommt eine spannende Stelle, dass der Barak zögert. Und er stellt ihr die Bedingung, wenn du mit mir gehst, ja, dann gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, dann gehe ich nicht. Und ganz ehrlich, das kennen wir doch auch. wenn die anderen was machen, ja dann. Wenn die Leitung was macht, ja dann. Ja, wenn die Umstände besser wären, ja dann. Aber Deborah lässt sich überhaupt nicht einnehmen von Meinungen und auch von Ängsten. Ja, sie geht ganz gelassen mit der Größe des Problems um. Denn das Problem war, wie uns der Text beschreibt, dass da 900 eiserne Wagen waren von dem König. Ja, und die versetzen alle in Angst und Schrecken. Aber sie ruft Barak auf. Sie macht Mut und sie sagt, mach dich auf. Denn dies ist der Tag, an dem der Herr Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr selbst vor dir her ausgezogen? Sie weiß, dass Gott handelt. Und genau deshalb sagt sie, bleibe ich nicht sitzen. Sie geht in den Kampf. Sie stellt sich hinein. Ja, während andere klagen, steht sie auf. Und sie handelt in einer Klarheit, getragen von ihrer Berufung. Deborah ist für mich ein Vorbild für geistliche Reife, für Mündigkeit. In einer Zeit, wo Frauen Unmündigkeit zugesprochen wurde, ist sie diejenige, die Gott erwählt. Während alle Männer um sie herum ja irgendwie so unmündig jammern, ist sie die, die zuhört, die, die aufsteht, die, die mitgestaltet. Ihr Lieben, ab wann ist man erwachsen? Ab wann ist man im Glauben erwachsen? Ich glaube, ab da, wo wir geistlich mündig werden. Nicht immer, weil wir älter werden, sondern ab da, wo wir geistlich mündig werden. Und geistlich mündig wirst du nicht, weil du lange dabei bist. Nicht, weil du Traditionen hochhältst. Und nicht, weil du viele Predigten gehört hast. Überleg mal kurz für dich, wie viele Predigten hast du so in deinem Leben gehört? 52 Sabbate im Jahr, das sind in 10 Jahren ein bisschen mehr als 500 Predigten. In 20 Jahren über 1000 Predigten. Ich bin mir sicher, manche kommen auch schon auf einige mehr Jahre. Über 1000 Predigten hast du schon mal gehört. Und wisst ihr, was ich verrückt finde, ist, wenn ich dann Stimmen höre, die sagen, ja, wir brauchen mehr Predigten, die uns wachrütteln. Wir brauchen harte Kost, ja, wir brauchen mehr tiefe theologische Predigten. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe gute Predigten, ich liebe gute Theologie. Aber vielleicht liegt das Problem nicht daran, dass wir zu wenig hören, sondern daran, dass wir zu wenig leben. Geistlich reif wirst du nicht, indem du auf die nächste vollmächtige Predigt wartest, sondern indem du die nächste vollmächtige Predigt wirst. Und vielleicht klingt dieser Satz hart, aber ich sage ihn in aller Liebe. Geistlich reif wirst du nicht, indem du bis nächsten Sabbat wieder wartest, dass hier oben jemand spricht, sondern indem du beginnst, deine Berufung als Tochter und als Sohn Gottes zu leben und du die nächste vollmächtige Predigt wirst. Denn ich will dir gerne eine Frage stellen. Wenn es ab morgen keinen Gottesdienst mehr gäbe, keine Gemeinde, alles das hier gibt es hier nicht, keine Kirchen mehr in Darmstadt, keine angestellten Pastoren, was wäre dann dein Glaube? Wo würde ich dich treffen? Mit wem würdest du beten? Wo würdest du Gott suchen? Wo würdest du Gott begegnen? Mit welchen Menschen würdest du dich auf einmal treffen? Was würde sich an deinem Glauben ändern? Ihr Lieben, ich wünsche mir das so sehr, dass wir mehr und mehr wirklich verstehen, dass unser Glaube erwachsen werden muss. Erwachsen werden darf. Gesund. Emotional reif. Ein Glaube, der den ersten Schritt zur Versöhnung macht. Ein Glaube, der nicht wartet, dass andere ihm dienen, sondern der mit anpackt. Ein Glaube, der freundlicher und gnädiger macht. Ein Glaube, der wirklich die Art und die Liebe von Jesus widerspiegelt. Und wisst ihr, Mündigkeit bedeutet nicht, dass wir alles im Griff haben, aber dass wir wissen, zu wem wir gehören. Dass du weißt, was deine Identität ist. Deborah war nicht stark, weil sie alles konnte. Sie war stark, weil sie wusste, ist nicht der Herr, der Gott Israels, vor dir her ausgezogen. Das gilt auch dir und mir. Wir sind nicht allein unterwegs. Der Geist Gottes wohnt in dir. Das ist dein Erbe, deine Kraft, deine Autorität. Christus ruft keine Zuschauer. Er ruft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da sind. Er ruft uns in die geistliche Mündigkeit. Es sind Menschen, die befreit leben, die in ihrer Identität als Tochter Gottes leben und die Verantwortung für ihr Leben, für ihre Taten und Worten und ja, für das uns anvertraute Erbe übernehmen. Ihr Lieben, wie sehr wünsche ich mir, dass wir mehr und mehr zu solchen Menschen werden. Ich lade euch ein, gemeinsam zu beten. Steht gerne dazu auf. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Herr, deine Gegenwart in uns ist wirklich das Erbe, was wir bekommen, Vater. Denn du rufst uns als deine Kinder und du zeigst uns den Weg zu dir. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir das vererbt bekommen, dass du in uns lebst. Und dass wir nicht angewiesen sind auf geistliche Vormündern und Verwaltern, Herr. Herr, du hast den Weg frei gemacht, sodass wir mündig werden können, Herr. Und ich bitte dich, Jesus, ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr zeigst, wie wir in dieser Freiheit leben können. Wie wir verstehen können, wer wir in deinen Augen sind, Herr. Und dass wir verstehen, was unsere Verantwortung ist. Und wo wir vielleicht den nächsten kleinen Schritt gehen können. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Glauben schenkst und ich bitte dich, Herr, dass wir gemeinsam im Glauben wachsen können, Herr. Mit dir, aber im Alltag, Vater. Jesus, so segne diese Gemeinde, Herr, die Gemeinde Marienhöhe. Vater, segne uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir wirklich erleben können, was deine Gegenwart in unserem Alltag für einen Unterschied macht. Was für eine Freude du schenkst, für eine Freiheit, was für ein Leben in Fülle du dir wünschst, Herr, du dir vorstellst. Herr, und ich bete für jede Person, die dich vielleicht noch nicht kennt, Herr, die hier sitzt und eigentlich so ein hartes Herz hat. Herr, und ich bete wirklich, dass du einfach zu uns sprichst, Herr. Und dass du Herzen bewegst. Danke, Jesus, für diesen Sabbat. Und für deinen Segen, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen.